Ja, guten Morgen allesamt. Ich würde gerne am Anfang beten. Jesus, das war mein Wunsch auch im Vorfeld, dass du hier sichtbar wirst, dass ich verschwinde und du sichtbar wirst, dass du zu uns sprechen kannst, dass du mich gebrauchst, damit du zu der Gemeinde und zu uns redest, Herr. Danke für alles, was du getan hast, Herr. Vielen Dank. Amen. Ich habe vor ein paar Wochen eine Internetbotschaft gelesen von, wie heißt das, mit Bruder Schäfer über die Wiederkunft Christi. Und ich höre mir nicht so oft Predigten im Internet an. Aber diese Predigt hat mich gefesselt. Ich habe bis zu Ende gehört, das nicht so oft bei mir passiert, bei Predigten, die ich im Internet höre. Und da habe ich dann hingesetzt und habe mir gesagt, Mensch, eigentlich ist das eine Botschaft, die eigentlich auch für die Gemeinde ist. Viele von uns warten auf Jesus. Viele sagen, ich möchte eigentlich nicht mehr leben, ich bin das Ganze überdrüssig. Ich möchte, dass du bald kommst und dass du mich zu dir nimmst und wir dann ein neues Leben anfangen. Viele sind in dieser Erwartungshaltung, aber auch einige nicht. Die sind mehr beschäftigt mit dem, was in dieser Welt ist, mit dem, was macht mein Leben, was macht mein Garten, was macht mein Haus und so weiter und so fort. Aber eigentlich möchte Jesus, glaube ich zumindest, dass wir uns danach sehen, dass er wiederkommt. Und er kommt wieder. Und Jesus verspricht, ich komme bald. Und wenn Jesus etwas verspricht, ich komme bald, dann, was ist bald? Was ist bald? Das ist vor über 2000 Jahren gesagt worden. Aber wann ist bald? Hoffnung, die sich verzögert, ängstigt das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, dann ist das ein Baum des Lebens. Maranatha, das ist aramäisch, unser Herr, komm. Jakobus tu Zebadeu, das war der Bruder des Johannes, die Donnersöhne, hat gesagt, und zwar ist er gestorben, 44 nach Christus, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft unseres Herrn. Siehe, der Ackermann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Und wenn du etwas siehst, wir haben jetzt bei uns im Garten Rasen gesät, dann musst du nicht erwarten, dass er am nächsten Morgen grün ist, sondern es dauert. So ist die Frucht, die wir aussehen, braucht ihre Zeit. Wie lange braucht Jesus, bis er wiederkommt? Und von wem hängt das ab? Haltet nun geduldig aus, denn das Kommen des Herrn steht nahe wie vor. Jakobus de Zebedeo hat das gesagt, kurz nach Christi Auferstehung. Habt nun Geduld, das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Doch wann ist das? Das ist vor knapp 2000 Jahren gesagt. Der Herr kommt bald. Diese Erwartungshaltung. Was ist bald? Wenn ich zu meiner Frau sage, ich komme bald von meiner Dienstreise zurück, dann ist das spätestens in 2 Wochen. Manchmal etwas länger. Aber es ist ein gewisser Zeitraum, den ich überschauen kann. Aber diesen Zeitraum überschauen wir nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, was Frühregen bedeutet. September, Oktober in Israel. Pflügen, Aussaat. Der Frühregen sorgt für reiche Ernte und weiche Erde. Der Samen kann keimen. Das war das Alte Testament. Im April, Mai reife Erntezeit. Pflanze wächst rasch zur vollen Größe. Frucht wächst zur vollen Reife und kann geerntet werden. Deswegen auch das Schabbat, das Fest der ersten Weizenernte zu Pfingsten. Also im Frühjahr wird gesagt, gesät. Im April wird geerntet. Ist auch noch eine überschaubare Zeit. Was bedeutet das geistlich, das Neue Testament, die Saat, Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten? Ich bin der Meinung, dass Gott zu Pfingsten seine Ernte heimgeholt hat. Ich will ausgießen in jedes Herz meinen Geist, sagt er in einem der Propheten. Und dann am Ende aller Tage werde ich zu mir rufen, sagt er im Neuen Testament. Und dazwischen war die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und in der Azusa Street wurde der geistliche Samen noch einmal ganz neu ausgegossen, 1906. die Erweckung, die auch auf uns übergeschlagen ist, auf die Pfingstgemeinde. Was ist in den 2000 Jahren alles passiert? Was hat die Kirche aus dem Hof Jesu Christi gemacht? Was haben einzelne Gläubige gemacht? Ich habe heute Morgen ein Bild gesehen in den Nachrichten. Trump mit der Papstkrone, mit dem Papstkleid, hat gesagt, ich wäre gerne neuer Papst. Was ist der Papst? Es ist ein Mensch wie du und ich, der vielleicht von Christus angesprochen, erneuert und ermutigt wird. Aber es ist kein besonderer Mensch, es ist einer wie du und ich. Was sind wir? Was sind wir? Wir haben erfahren, dass Jesus uns persönlich geliebt hat und hat uns herausgeholt aus einer Welt. Und hat uns vielleicht begnadigt, dass wir predigen können, dass wir singen können, dass wir beten können. Er hat uns Gnadengaben geschenkt. Aber es sind nicht wir, sondern es ist er. Und er möchte gerne sichtbar werden in uns. Was bedeutet aber der Spätregen im Neuen Testament, wenn Gott seine Ernte einholt? Im Alten Testament, im Übergang aufs Neue, hat er den Heiligen Geist ausgegossen und hat ganz viele Leute in sein Reich gerufen, aber sie sind noch auf der Erde. Was bedeutet denn der Spätregen für uns heute? Willkommen zu Hause im himmlischen Jerusalem. Die Ernte, Jesus holt seine Braut heim. Und es ist die Vollendung des Zeitalters. Jesus kommt und holt seine Braut heim. Also ich kriege gerade einen Schauer. Und ich habe auch gebeten, dass der Herr hier ist. Und danke Marie, dass Gott hier ist, hast du ja gesagt. Was bedeutet das für uns, dass Jesus wiederkommt? Wie bereiten wir uns darauf vor? Schauen wir mal. Der Spätregen. Ein Volk ohne Vision wird wild und wüst. Wenn du als Gemeindeleiter, als Pastor keine Vision für die Gemeinde hast und das auch vermittelt, was passiert in der Gemeinde? Wild und wüst. Jeder macht das seinem Bustus, jeder macht das, was er für richtig hält. Wir haben keine gemeinsame Ausrichtung. Wir wissen nicht, was kommt. Also ohne Vision sind wir sehr begrenzt, sehr eingeschnitten. Aber mit Vision geht es voran. Aber dann steht hier, ohne Vision wird ein Volk wild und wüst, wohl aber dem, der auf die Weisung achtet. Wohl aber dem, der auf die Weisung achtet. Welche Weisung hatte Jesus für uns im Neuen Testament? Eine ganz konkrete Weisung an alle. Welche? Liebe deinen Nächsten, ja. Aber eine ganz konkrete Weisung. Amen. Aber er hat zu seinen Jungen gesagt, wahrlich, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Also wenn Gott diese Welt erreichen will, dann kann er natürlich seinen Heiligen Geist zu jedem einzelnen sprechen und kann sagen, komm, hier bin ich, komm in mein Reich. Dann sucht er irgendwo, wo sind denn noch Gläubige, und dann kommt er in eine Gemeinde. Aber wenn Gott diese Welt erreichen will, dann braucht er Arbeiter in seiner Ernte. Und die Ernte ist reif, hat er schon vor 2000 Jahren gesagt. Ich war früher mit Werner Nachtigall viel unterwegs, haben wochenlang in ganz Deutschland hier evangelisiert eigentlich, haben Leute nach Hause zu Jesus gebracht. Und von einer dieser Touren bin ich nach Hause gekommen, bin in meinem Auto gesessen, bin an unserem Feld vorbeigefahren in Sonnenberg und habe Mähdrescher gesehen. Mit einem Mal wurde mir klar, wenn Erntezeit ist, gerade früher, bevor es noch keine Mähdrescher gab, dann musste alles abgestellt werden für diese Ernte. Dann ging es darum, dass die Ernte eingeholt wird, bevor sie auf dem Feld kaputt geht. Wenn Erntezeit ist, sind alle an der Arbeit. Alle. Dann kann nicht jemand sagen, nö, aber ich mach nö, lass mal die anderen. Wenn Erntezeit ist, dann sind alle gefragt. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen war mit der Ingrid Münch eine Evangelisationsveranstaltung bei einem Fußballspiel im Wolfsburger Stadion. Sie hatte mich schon in Braunschweig in der Gemeinde angesprochen und hat gesagt, Knut, das wollte ich dir mal sagen, wenn du willst, kannst du dabei sein, ich schicke dir eine Nachricht. Sie hat mir keine Nachricht geschickt, aber ich habe auf WhatsApp dann gesehen, dass sie dazu einlädt. Und ich habe innerlich gedacht, eigentlich müsste ich hingehen. Und was mache ich, Knut Adler, Nee, und es ist zu weit und die treffen sich vorher und eigentlich habe ich gar keine Lust. Ich bin nicht hingegangen. Und dann habe ich ein paar Fotos gesehen von dieser Veranstaltung, waren noch nicht viele Leute. Aber ich habe mir gedacht, du hast, also ich habe mich geschämt. Gott hat mich nicht verdammt, hat gesagt, so, weil du nicht da warst, werde ich meinen Geist von dir nehmen. Nein, er hat mich weiterhin geliebt und hat mich geherzt. Aber ich habe gewusst, ich habe irgendeine Veranstaltung, die vielleicht wichtig war, verpasst. Und zwar nicht wichtig für mich, sondern für die Leute, mit denen ich spreche. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst darstellen als Evangelisationsteam. Es geht darum, dass Menschen für Jesus gewonnen werden. Es ist nicht wichtig, dass unsere Gemeinde groß wird. Es ist wichtig, dass die Hölle kleiner wird. Es geht darum, dass Menschen ins Reich Gottes geliebt werden. Dass sie aus dieser Welt hineingezogen werden, in das Reich Gottes ein neues Leben anfangen. Und ich kann nur jedem sagen, ich wüsste nicht, was es Besseres gibt. Mein Leben ist zwar nicht, ist nicht immer so, wie ich mir das wünsche. Vielleicht würde ich dann gar nicht hier stehen. Aber mein Leben ist besser, als es war. Viel, viel besser. Und selbst wenn es mir dreckig geht, kann ich immer noch bei meinem Vater einklinken und er zeigt mir seine Liebe. Und das müssen die Menschen draußen erfahren. Und deswegen hat Jesus diese Botschaft gegeben. Wahrlich, ich sage euch, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet. Und wenn wir schon nicht gehen, aus welchen Gründen auch immer, können ja auch berechtigt sein, aber dann sollen wir zumindest Gott bitten, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Dass Menschen hingehen und sagen, du musst errettet werden. Ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist und dass das Mut erfordert und dass nicht jeder von uns eine evangelistische Begabung hat. Aber kommen wir noch zu. Geht hin, erst sagt zu seinen Jüngern, bittet den Herrn und dann sagt er, geht hin. Ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Das habe ich schon ganz oft gepredigt. Wie Lämmer unter die Wölfe. Jesus schickt seine Jünger wie Lämmer unter die Wölfe. Was macht ein Wolf mit dem Lamm? See me, feel me, kill me, grill me. Er verzehrt das Lamm. Das kann sich ja nicht dolle wehren. Und welcher Hirte schickt seine Lämmer zu den Wölfen? Keiner würde das machen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sende euch wie Lämmer unter die Wölfe. Und wenn du von Gott gesandt wirst, brauchst du auch keine Angst haben. Dann kommt da nicht irgendjemand und zückt sein kleines Messer und boop. Nein. Ja, schützt Gott dich auch. Dann beschützt er dich, dann bewahrt er dich. Dann sorgt er dafür, dass dir kein Haar gekrümmt wird. Und wenn dir ein Haar gekrümmt wird, preist den Herrn. Dann bist du beim Herrn. Also wie Lämmer unter die Wölfe. Und wieso können Lämmer unter Wölfe besiegen? Allein durch die Gabe des Heiligen Geistes. Allein durch diese Kraft, die Gabe des Heiligen Geistes. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ein paar Mal auch schon gepredigt. Ich möchte das trotzdem heute nochmal einführen. Wir haben eine Teestube gehabt in Braunschweig. Wir haben Teedienst gehabt. Und ich habe auch Teedienst gehabt. Man muss mal Tee einschenken, zu den Tischen gehen, mit den Leuten reden. Und dann kam eines Abends Rocker rein. Lange Haare, Lederkluft und haben rumgepöbelt. Haha, diese blöden Christen hier. Mal sehen, wie wir den Laden hier aufmischen können. Und ich habe an einem ihrer Tische den Tee eingeschenkt. Und einer dieser Rocker hat einen Löffel über der Kerze heiß gemacht und hat den heißen Löffel auf meine Hand ausgedrückt. Da kannst du nicht denken, oh, was machst du denn jetzt? Da reagierst du. Und du reagierst so mit dem, was in dir ist. Deswegen gibt es ja die Vorbereitung, dass wir durch das Wort Gottes uns auferbauen sollen. Und ich habe da gestanden und habe nichts gespürt. Kein Schmerz, nichts. Nichts. Bin total verdattert in die Küche gegangen und gedacht, was war das denn her? Habe auf meine Hand geguckt, ein tiefer roter Fleck. Und habe gesagt, das war ja auch. Ich habe ein Bild gesehen. Christus am Kreuz und dazu die Worte, fürwahr, er nahm auf sich unsere Schmerzen. Und ich habe in dem Augenblick empfangen, das ist ein Wunder, was hier gerade passiert. Gott hat dich bewahrt und Jesus hat es am Kreuz für deine Schuld und für deine Schmerzen gestorben. Ich bin wieder raus zu den Rockern und der Rocker mit dem Löffel saß am Tisch, offenem Mund und guckte mich an. Ich weiß nicht, was er gedacht hat, aber wir haben hinterher tolle Gespräche gehabt, er ist noch ein paar Mal wiedergekommen. Und so nutzt uns Gott auch manchmal. Über unser Bitten und auch über unser Können hinaus. Was können wir denn schon? Ich kann gut zeichnen, toll. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte an Christi Stadt, Botschafter an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Heiligt aber den Herrn Jesus in eurem Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Seid alle Zeit bereit, alle Zeit.
Oh Herr, ich bitte dich, dass heute mich keiner besuchen kommt.
Aber wenn dich jemand besuchen kommt, dann sei bereit, dass er vielleicht auch fragt, hey, wie sieht es denn aus mit dir, warum bist du denn so? Wieso gehst du sonst in die Kirche? So komisch, oder? Und das sind Gelegenheiten, wo Gott uns benutzt, ganz normal über das zu sprechen, was er uns getan hat. Dann kann ich sagen, okay, ich glaube an Jesus, ich habe mich vor ein paar Jahren für ihn entschieden. Und dann kannst du anfangen. Und Gott schenkt, liebt das und er schenkt das auch. Denn das Kommen des Herrn steht nahe wie vor. Nahe. Wann ist nahe? Seht zu, dass euch niemand verführe, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Das sehen wir heute schon. Ihr werdet auch von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Hören wir heute auch schon. Eine Nation wird sich gegen die andere erheben. Weißt du, 2000 Jahren geht das so. Es werden Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sein. Auch das läuft. Sie werden euch der Drangsal überliefern und töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden. Ist in einigen Ländern ist das so? Bei uns zurzeit nicht, Preisherrn. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Haltet geduldig aus. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe in vielen erkalten. Das finde ich unheimlich hart, wenn die Liebe erkaltet. Wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Ausharren, ausharren. Warten auf Gott und harren, was er zu sagen hat. Und was er mit uns tun möchte und uns mitteilen möchte, wann er kommt oder wie er kommt oder was auch immer. Manchmal ist Harren echt lang. Harren. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Denn wie der Blitz ausfährt bis zum Westen, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Er wird nicht einfach so, vielleicht wie beim ersten Mal, dass man ihn nicht erkennt und dass man sagt, nee, das kann gar nicht der Christus sein, auf einer Eselin reitend. Und der hatte so eine komische Nachricht, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, soll man jetzt schlachten oder so, das geht auch gar nicht. Nee, es wird anders sein. Wie der Blitz ausfährt, vom Westen bis zum Osten, so wird die Ankunft des Menschen sein. Es wird mit einmal da sein. Sogleich aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Ich weiß nicht, wer sich von euch mit Astrologie auskennt, was das bedeutet, dass das Himmelreich erschüttert werden soll, dass dieses Universum komplett seinen Glanz verliert und die Sterne auf die Erde fallen. Was wird das für eine Zeit sein? Ich weiß es nicht. Und da sind wir noch nicht. Und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her und von dem einen Ende der Himmel bis zum anderen Ende. Er wird uns, sein Volk, die wir uns für ihn entschieden haben und treu dabei beigeblieben sind, sammeln und nach Hause holen. Haltet also geduldig aus. An einem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. wenn seine Blätter jetzt, sein Zweig jetzt saftig wird und Blätter gewinnt, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ihr wisst, Sommer, Frühling, Sommer, Erntezeit. Also auch wenn ihr das alles seht, so wisst ihr, dass alles das nahe vor der Tür ist. Nahe. Nahe. Es gibt Bibelausleger, die sagen, dass das ein Gleichnis auf das Volk Israel ist. Wenn Israel wieder eine Nation ist und Gott sein Volk geholt hat vom Norden, Osten, Süden, Westen, von den Enden der Erde, von allen Inseln und wieder nach Israel geführt hat, das ist die Zeit, wenn er bald wiederkommt. Wenn die Zeit nahe ist. Kann sein. Ich weiß es nicht. Wäre schön. Von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater. Seht zu, wacht. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinem Knecht die Vollmacht gab, einem jeden nach seinem Werk und den Türhüter einschärfte, dass er wache. Und dann sagt er Jesus dieses Gleichnis. Und der Herr verzog zu kommen. Und der Knecht dachte, naja, der Herr kommt nicht, ich fange an zu trinken und zu essen, schlage meine Mitknechte hier und mache hier den großen Tohuwabohu. Und der Herr kommt zu einer Stunde, wann er es nicht meinte, und wird ihm seinen Teil geben mit den Ungläubigen. Wacht und arbeitet. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt. Ob des Abends oder Mitternacht oder um den Hahnschrei oder früh morgens, damit ihr nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend findet. Ich aber sage, was ich aber euch sage, sage ich allen. Wacht. Der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich komme wie ein Dieb. Wie ein Dieb. Wenn der Hausherr gewusst hätte, wann der Dieb kommt, so hätte er gewacht, sagt die Bibel. Aber er wusste nicht und hat nicht gewacht. Also ist der Dieb gekommen und hat ihn ausgeraubt. Wachen bedeutet nicht, dass ich jetzt abends um 10 oder 11 oder 12 nicht mehr ins Bett gehe und da sitze mit meiner Bibel und sage, Herr, du kommst bald, ich will wachsam sein und die Augen aufmachen muss, damit ich nicht knacke. Das heißt Wachen nicht. Wachen heißt, dass du wachsam bist, mit offenen Augen, offenen Ohren und einem wachen Herzen, ausgerichtet auf Jesus durch diese Welt gehst. Dass du wachsam bist, dass du die Zeichen der Zeit deuten kannst. Jesus hat das gesagt. Wenn der Himmel abends rot ist, dann wisst ihr, dass am nächsten Tag ein Sturm kommt. Wohl dem. Seid gut, aber ihr habt nicht die Zeichen der Zeit beobachtet. Ihr wisst nicht, in welcher Zeit ihr lebt. Seid wachsam. Jetzt von den Nachrichten ausschalten musst, dass du keine Nachrichten mehr guckst. Nein, ich sage dir, guck mehr Nachrichten und vergleiche sie mit dem, was das Wort Gottes sagt. Und dann bilde deine Meinung draus. Hätten das die Christen getan, bevor Adolf Hitler gekommen wäre, wären sie wacher gewesen. Und Adolf Hitler hätte seine Macht nicht ergreifen können. Aber die Christen haben gesagt, oh, der, wie der Messias, wir loben, wir heben in den Himmel, Deutschland, an deutschem Wesen wird die Welt genesen. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Das heißt, lasst uns wachsam sein mit dem, was auf uns zukommt. Glückselig der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt wandle, man seine Schande nicht sehe. Auch das bedeutet wachen, deine eigenen Defizite erkennen und sie immer wieder vors Kreuz bringen und sagen, Herr, hier bin ich, du kennst mich sowieso, ich kann dir eh nichts vormachen, egal was ich hier großartig vor den Leuten bete, ich bin wie ich bin und du weißt mit mir umzugehen, hab Gnade und erbarme dich. Die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Davor steht, Jünglinge ermatten und Läufer fallen hin, aber die auf den Herrn harren. Auf den Herrn harren, was bedeutet das? Ich habe vor einiger Zeit angefangen, ein Buch zu lesen. Ich lese es jetzt das zweite Mal, was einfach so gut ist. Da steht Geheimnisse in der Stille vor Gott. Das Harren bedeutet, dass du dich mit Gott eins machst und auf ihn wartest, dass er zu dir spricht. Oftmals besteht unsere Stillzeit darin, dass wir uns, wenn wir gut sind, hinknien und dann fangen wir an. Und dann erzählen wir dem Herrn alles, was uns bedrückt. Oh Herr und hier und Herr und da und du musst doch tun und mache doch und hilf mir doch, du siehst mich doch. Das ist oftmals bei uns, wenn wir in die Stillzeit zu Gott kommen. Aber harren bedeutet, dass ich warte, was er mir zu sagen hat. Dass ich stille werde und auf ihn warte. Und wenn es wirklich Gott gibt, was wir glauben, meint ihr nicht, dass er dann zu uns spricht? Und manchmal bedeutet das, dass du lange harren musst. Manchmal bedeutet das, dass du einschläfst, was einfach zu lang ist. Aber es lohnt sich auf den Herrn harren. Warum? Damit wir nicht müde werden, auf seine Ankunft zu warten. Darum haltet die Augen offen und seid wachsam. Es gibt da verschiedene Bibelstellen, wie zum Beispiel Matthäus 24, der treue und kluge Knecht, der die Aufgabe hatte, das Volk mit Speise zu versorgen. Und er hat das getan, wann immer es dran war. Und Jesus kommt wieder und sagt, weil du ein kluger, treuer Knecht warst, will ich dich über Meer setzen. Ein anderer Knecht hat das nicht gemacht. Habe ich vorhin schon gesagt. Der ist nicht dabei gewesen. Dann die 10 Jungfrauen, Matthäus 25. 5 hatten, alle 10 hatten ihre Lampen brennen. Alle 10 waren total begeistert. Der Bräutigam kommt. Wir gehen ihm entgegen. Preis den Herrn, Halleluja. Und die Lampen brennen. Und dann kam er nicht sogleich. Und die Zeit verzögerte sich. Und das Öl in den Lampen wurde weniger. Und ging irgendwann wohl aus. Und die 5 Törichten sagten zu den Klugen, gebt ihr uns doch bitte von eurem Öl ab. Ihr habt ja noch einen Zusatzbehälter dabei. Und was sagen die Klugen? Nein, können wir nicht, dann wird es für uns nicht mehr reichen. Geht auch zu den Verkäufern und kauft euch was. Und die 5 Törichten machten sich auf und gingen zum Verkäufern. Bisher ist ja noch relativ alles gut. Aber dann plötzlich ein Schrei, der Bräutigam kommt. Und die 5 mit dem Öl und dem Zusatzöl machten sich auf dem Bräutigam entgegen. Und dann kamen die 5 Törichten wieder, diesmal auch Öl dabei. Aber die Tür war zu. Die Tür war zu. Das muss doch unheimlich hart sein, oder? Du bist ein Leben lang oder gewisse Zeit in einer Gemeinde und lässt dich vom Geist Gottes, sag ich mal, berieseln. Und du nimmst auch viel auf. Aber das Wichtigste ist, dass deine Beziehung zu Gott, die steht nicht. Du hast nicht genug Öl dabei und bist nicht bereit, wenn der Herr wiederkommt. Wachet und betet. Die anvertrauten Funde, mein Lieblingsteil. Ein König reiste außer Land und holte seine Bediensteten zu sich und gab einem jeden einen Pfund, ein Talent, eine Mine. Das war ein 3-monatlicher Arbeitslohn eines Erntearbeiters. Das war damals viel Geld. Gab er jedem und sagte, handel damit, bis ich wiederkomme. Und dann reiste er außer Landes. Und dann reisten Leute hinterher und sagten, wir wollen nicht, dass er König über uns ist. Aber die Knechten sollten damit handeln. Und dann kam er wieder und sagte, und wie war es? Habt ihr gehandelt? Und einer sagte, ich habe mit deinem Pfund 5 zusätzliche dazu gewonnen. Er hat also sein Leben gelebt mit Christus, hat gehandelt mit seinen Talenten, hat das, was Gott ihm gegeben hat, wirklich verbreitet. Und der Herr sagte, ich werde dich über 5 Städte setzen. Dann ein anderer sagte, ich habe 1 Pfund dazu gewonnen. Ich werde dich über 2 Städte setzen. Und ein dritter sagte, Herr, ich weiß, dass du ein harter Herr bist und dass du forderst, wo du nicht gegeben hast. Ich habe deinen Pfund in meinen Schweißtuch gepackt und habe es vergraben. Und der Herr sagt, du törichter Knecht, warum hast du es denn nicht zu der Wechselstube gebracht, dann hätte es Zinsen gebracht. Was heißt denn für uns? Du bist gläubig, hast einen gewissen Glauben in dir und gehst nicht zur Wechselstube. Was ist denn die Wechselstube? Wo kriegst du denn dein Glaube Zinsen? Ohne dass du großartig was machen musst, ohne dass du deine Talente ausbreiten kannst. In der Gemeinde, in der Kirche. Da gehst du morgens hin mit deinem Pfund Glauben Boah, und kriegst Zinsen, weil du ja glaubst, schenkt dir Gott sein Wort, schenkt dir Gott eine Predigt, schenkt dir Gott einen Lobpreis und du gehst erfüllter wieder nach Hause, als du gekommen bist. Das heißt es, in die Wechselstube gehen, mit deinem Pfund mit Zinsen zurückzubekommen und dann dem Herrn zu geben. Aber das ist das Letzte von dem, was Jesus sagt, von den Guten. Warum handeln wir denn nicht mit unseren Talenten? Warum streuen wir denn nicht unsere Talente aus? Gott hat uns doch befähigt, Dinge zu machen. Er hat uns doch befähigt, und sei es Toiletten putzen. Wenn keiner die Toilette putzt, meine Güte, dann fängt es aber irgendwann an zu stinken. Ne? Das heißt, wir müssen auch das, was Gott uns gibt, nicht für wertlos achten. Es kann noch so klein sein, aber Gott hat es dir geschenkt und du sollst damit handeln. Du sollst es nicht vergraben und warten, dass der Herr irgendwann wiederkommt und du dann sagst, ja, weil du ja meinen Pfund bewahrt hast und nicht versteuert hast, kriegst du großen Lohn. Nein, er sagt, werft ihn hinaus, wo Heulen und Zähneknirschen ist. Ich finde, darüber sollte man mal nachdenken. Ich hatte auch ein paar Eindrücke als junger Christ. Die möchte ich euch kurz mitteilen. Ich habe zum Beispiel geträumt, eines Nachts, oh, Entschuldigung, das ist schon zu früh, ich habe geträumt, eines Nachts, dass ich auf einer Wiese bin, total viele Blumen, total grün, total schön, und Jesus bei mir war und mich an seiner Hand genommen hat und hat mich aufs himmlische Jerusalem zugeführt. Das hat mich als junger Christ total begeistert. Ich wusste, ich bin beim Herrn und ich werde einmal die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und er geht mit mir wie ein kleiner Junge, Hand in Hand, über eine ganz große Wiese. Weiter. Ich habe mich damals in ein Mädchen in unserer Gemeinde verliebt, war total hin und weg, oh hier und da und da und da. Und irgendwann eines Morgens habe ich den Eindruck gehabt, nee. Und ich habe zu Jesus gesagt, Herr Jesus, ich möchte, dass du an erster Stelle stehst. An allererster Stelle. Und an dem Tag hat Gott mich in seine Arme genommen. Ich habe seine Liebe gespürt. Bin dann zum Juwelier gegangen, einen Tag später, habe mir einen Ring gekauft, Christus eingravieren lassen oder Jesus, mein Bekehrungsdatum, und bin seitdem mit Jesus verlobt. Das sagt die Bibel aus. Ich bin auch verheiratet, preis den Herrn. Aber ich bin mit Jesus verlobt. Er hat sich für mich entschieden und ich habe erwidert, ja darauf geantwortet. Ich habe ja zu ihm gesagt. Und das Letzte, was ich hatte, war auf einer Jugendkonferenz. Habe ich mich auf den Stuhl gesetzt, weil der Prediger gesagt hat, und wir stellen einen Stuhl in die Mitte und jeder darf sich jetzt, waren mehrere Angebote, jeder darf sich auf den Schoß des Vaters setzen. Habe ich gedacht, das möchte ich mal auf den Schoß des Vaters, das muss bestimmt total toll sein. Ne? Ich kenne das nur, dass sich Kinder bei mir auf den Schoß setzen. Und das wollte ich erleben. Also habe ich mich aufgemacht zu dem Stuhl. Es war gar keine Chance, sich drauf zu setzen. Also vor dem Stuhl knieten etliche und beteten an. Ich habe gedacht, das ist doch gar nicht das, was gesagt worden ist. Die sollten sich auf den Schoß des Vaters setzen. Nach einer Weile war keiner mehr da und ich habe mich auf den Stuhl gesetzt. Und ich lüge euch nicht an, ich sage euch nur das, was ich wirklich erfahren habe. Ich habe echt gedacht, Gott nimmt mich in seine Arme. Ich habe ein Bild gesehen. Das Buch Nicht wie bei Räubers, was ich mal geschenkt bekommen hatte als junger Christ oder als ich in der Gemeinde aufgehört habe, als vollzeitiger Pastor und ins Landesjugendwerk gewechselt bin, hat mir eine Sonntagsschulmitarbeiterin dieses Buch geschenkt. Und was habe ich mit dem Buch gemacht, so gut ich bin? Ich habe es in den Keller gepackt. Denn ich bin kein großer Freund von Erzählungen. Ich bin lieber am Wort Gottes dran und habe jetzt den Eindruck gehabt, hole es wieder hoch aus dem Keller und fange an, dran zu lesen. Und ich war erstaunt, wie kinderreich da das Himmelreich beschrieben wird. Ein tolles Buch. Und das sind so meine, einige von den Erlebnissen, die ich hatte, warum ich immer wieder zu Jesus komme und sage, ja, hier bin ich doch und du hast mir doch gezeigt und ich will es nicht verlieren. Weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Das ist die Weissagung an Philadelphia, weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast. Geduld, warten, harren auf den Herrn. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Halte fest, was du hast, damit niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes, und er wird nimmermehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt, von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Ich werde auf ihn schreiben. Wir sind gekennzeichnet. Gott hat uns markiert, so wie ein Hirte seine Lämmer markiert, wenn sie mit mehreren Schafen zusammenkommen, dass er weiß, was seine Lämmer sind. Wir sind markiert mit dem neuen Namen Gottes, mit dem neuen Namen Jesus und mit dem neuen Jerusalem. Übrigens meine Meinung, das himmlische Jerusalem, sagt Paulus, ist eure Mutter. Und ich habe mit 10 meine Mutter verloren. Ich freue mich drauf. Ich sehe die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst wird bei ihnen wohnen, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Tschüss. Das war das, was ich auf dem Herzen hatte für diesen Gottesdienst. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches. Ich glaube nicht, dass ich was Falsches gesagt habe. Aber ich glaube, dass der Herr uns erreichen möchte, dass er tief in unserem Herzen dieses Harren, dieses auf ihn warten, dieses Verlangen nach ihm, dieses Rufen, Herr, komme bald, Maranatha, Herr, komme bald, weil uns diese Welt eigentlich nicht wirklich befriedigen kann. Das wollte ich euch vermitteln. Und das Resümee meiner Predigt, seid wachsam, seid wachsam. Wartet geduldig auf und mit dem Herrn. Weil das Schöne am mit dem Herrn haben ist, dass er der Herr ist und dass er mit uns hart uns erreicht. Habt genug Öl vorrat, wenn ihr eure Lampen am Brennen habt. Habt Öl für die Stunde, wenn der Herr verzieht, wenn der Bräutigam verzieht, zu kommen. Und seid treu bei der Arbeit. Und legt es nicht hin, sagt, in meinem Leben nicht mehr, ich genieße erstmal. Mal gucken, was das Leben noch so zu bieten hat. Seid treu. Setzt die anvertrauten Talente ein. Setzt das, was Gott euch gegeben hat, ein. Und vergrabt es nicht oder steckt es nicht weg oder lasst es nicht sichtbar sein. Und helft treu bei der Ernte. Wir sind hier auf dem Lagberg. Ich habe vor einiger Zeit gefragt, warum sind wir denn überhaupt hier? Leute, es ist immer sehr arbeitsaufwendig, alle 2 Wochen hier um 8:30 oder 9 zu erscheinen und alles aufzubauen und nach 2 Stunden wieder alles abzubauen. Und das Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag. Warum sind wir hier? Warum haben wir keine eigene Gemeinde? Warum haben wir kein Haus, wo wir alles aufgebaut haben, wo wir nur noch sonntags hinkommen können und Lobpreis machen können? Warum sind wir hier? Hier am Lagberg. Die paar Hanseln, die wir sind. Warum sind wir hier? Um einen Gottesdienst zu feiern und einen super Gottesdienst, dass die anderen Leute das draußen hören und kommen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Wenn Gott wirklich gewollt hat, dass wir am Lagberg sind, es sein Wille ist und er will, dass wir hier Frucht bringen, dann bitte ich heute auch, dass er uns zeigt, wie wir das machen, wie wir die Leute erreichen können. Was brauchen wir für Tools? Was brauchen wir, damit wir die Leute erreichen können? Und ich glaube nicht, dass es reicht, 3-mal im Jahr einen Gottesdienst oder einen Kaffee draußen anzubieten. Das ist schön, wichtig, aber das kann es doch nicht sein. Es muss mehr sein. Wir müssen von Gott einen Plan geschenkt bekommen, wie wir den Lagberg erreichen. Ich sage nicht, dass ich es habe. Ich habe meine Ideen. Aber lasst uns doch zusammenkommen und sammeln, was jeder für Ideen hat, wie wir den Lagberg erreichen. Und lasst uns dann zusammenfassen und dann Gott losgehen und vorher Gott bitten, dass er uns segnet, dass wir gehen können. Ich glaube nicht, dass Gott nur will, dass wir Zusammenkommen und Gottesdienst haben. Das ist mir persönlich zu wenig. Da gibt es mehr, viel mehr. Ich habe auch geglaubt früher, als Kind hatte ich schon meinen Kinderglauben und habe auch an der Konfirmation gedacht, dass es Gott gibt. Ich habe auch mein Erlebnis mit Jesus gehabt auf dem Friedhof. Wirklich außernatürlich, übergewöhnlich und habe gebetet. Aber ich habe das alles wieder vergessen durch die Umstände des Alltags. Und erst als Leute auf der Straße bei einer Evangelisation mich auf Jesus angesprochen haben, habe ich mich geweigert. Ich wollte nicht über Jesus sprechen, weil der Glaube ist meine Privatsache. Er hat mich eingeladen abends in der Teestube und ich, lange Haare, Latzhose, Make Peace, Not Love, also diesen ganzen Krempelkram, bin da rein, habe mich lustig gemacht über die Leute, die da saßen, so fromm und andächtig. Und dann hat der Pastor in Amerikaner die Bibel aufgemacht und ich habe angefangen zu heulen. Ich habe von vorher schon auf der Straße geheult, als ich diese Gruppe sah und in mir dachte, die haben das, was ich suche. Aber es bedarf Leute, die draußen auf der Straße oder wo auch immer, die Leute auch ansprechen und nach Hause holen. Nach Hause holen. Nach 3 Tagen in dieser Teestube, nachdem ich lustig gemacht habe, hinterher geheult habe und ganz schnell immer wieder rausgerannt bin mit meiner Freundin, haben die jemand vor die Tür gestellt, der mich abgefangen hat. Darf ich mit dir mal über Jesus sprechen? Ja, komm doch rein, wir haben da einen Pastor, der kann dir das vorlesen. Und dieser Pastor hat mir aus der Bibel vorgelesen, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und so viele ihn aufnahmen, denen gab er Kraft, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und er hat mich gefragt, ob ich das will. Mein ganzes Herz hat geschrien, ja, ich will. Und ich habe meine Freundin angeguckt, weil sie wollte Religion studieren. Sie war die Bessere von uns beiden. Ich habe nie die Bibel zu Hause gehabt. Sie aber, und da habe ich sehr viel Wert drauf gelegt. Und da sagt der Pastor, nein, diese Entscheidung musst du ganz alleine treffen. Da kann dir keiner beihelfen. Das ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Du musst ja sagen. Er hat mich gefragt, ob er das will. Ich habe gesagt, ja. Ich bin in der Teestube in so einem kleinen Raum und wir haben gebetet. Ich wusste gar nicht, was ich beten sollte. Ich hatte gesagt, bete mir einfach nach. Und ich habe mein Leben Jesus gegeben. Ich habe ihm mein Herz gegeben. Da ist kein goldener Thron vom Himmel gekommen oder die Engel sagen Halleluja oder sonst irgendwas Außergewöhnliches. Nichts. Aber ich hatte einen tiefen Frieden in meinem Herzen. Und ich habe das erste Mal keine Angst mehr vor Gott gehabt. Nicht mehr gedacht, oh, der wird mich bestimmt mir die Beine abhauen oder sonst was wegnehmen, weil ich versagt habe. Ich habe das erste Mal gewusst, es gibt einen Gott und er hat mich lieb, so wie ich bin. Das war der Anfang. Und da warten bestimmt Leute auf uns draußen, die auch ihre Erlebnisse hatten. Wie viele haben im Krieg gebetet, Herr, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Und Gott hat geholfen. Und immer noch sitzen sie im Wohnzimmer und gehen in keinen Gottesdienst. Wie viele Leute warten? Aber für uns ist wichtig, wie können wir sie erreichen? Wie? Das ist die große Frage. Lass uns da wirklich eins werden als Gemeinde und Gott wirklich bitten, uns das zu offenbaren. So, und dann nach Gott nach Hause kommen. Und ich mache jetzt zu. Vater, ich möchte Dank sagen für den heutigen Tag, auch für das, was du mir aufs Herz gegeben hast. Du siehst, wo auch bei mir noch sehr viele Defizite sind und wo du weiter mit mir gehen musst, mich weiter reinwäschst und mich ganz neu immer wieder ermahnst und ermutigst. Ja. Und ich danke dir, dass ich hier sein darf in der Gemeinde und dass ich das auch machen darf. Und ich bitte jetzt für die Gemeinde, für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass du kommst und sein Herz anrührst mit deiner Liebe. Mit deiner Sanftmut, mit deiner Güte, Herr, an dein Herz pochst und sagst, hier bin ich, Herr. Und dass er bereit ist, sein ganzes Leben dir zu geben, egal was es für ihn kostet. Und dass er bereit ist, sich von dir beschenken zu lassen und mit dem Beschenken zu handeln, Herr. Bitte segne diese Gemeinde. Mach diese Gemeinde wieder stark, Herr. Mach die Gemeinde zu einem Durchbrecher, Herr, der andere Leute in dein Reich holt, Herr. Wir wollen uns, ich möchte mich dir neu zur Verfügung stellen. Komm bald, Herr Jesus, komm bald, Herr. Und ich danke dir für deinen Segen. Amen.